Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Gerwald Hertha, guten Morgen. Am Rande des Corona-Kollaps, das britische Gesundheitssystem gerät an seine Grenzen, auch der Brexit macht Großbritannien erhebliche Probleme. Corona in Luxemburg, Lockerungen der Schutzregeln verärgern deutsche Nachbarn. Außerdem an diesem Montag bei uns, E-Autos sind doch nicht alles, Norwegen und der Klimaschutz. Die gute Nachricht kam gerade noch rechtzeitig vor Heiligabend. Nach Monaten harter Verhandlungen hatten sich die Europäische Union und Großbritannien auf ein Abkommen geeinigt, das aus dem harten Brexit eine einigermaßen geordnete Trennung machen und Rechtssicherheit bieten sollte. Premier Boris Johnson sagte, die nun wirklich unabhängigen Briten sollten das Beste daraus machen.
It is up to us all together as a newly and truly independent nation to make the most of it. Happy Christmas to you all. That's the good news.
Seitdem aber reißen die schlechten Nachrichten aus Großbritannien nicht ab. Da wären die beunruhigend hohen Corona-Infektionszahlen. Noch am Freitag hatte der Bürgermeister von London für die Hauptstadt den Katastrophenfall ausgerufen. Das britische Gesundheitssystem befindet sich, das sagen Fachleute, am Rande des Kollaps. Und als würde das nicht reichen, auch der Brexit verläuft anders als erhofft. Unternehmen und Verbände fordern deshalb sogar Nachverhandlungen mit der EU. Ich bin jetzt mit Burkhard Birke verbunden, der für uns die Lage in Großbritannien verfolgt. Guten Morgen, Burkhard Birke.
Schönen guten Morgen.
Schon bald 2 Millionen Britinnen und Briten, zumindest aber 1,5 Millionen, sollen geimpft worden sein. Das hat die Regierung gestern bekannt gegeben. Eigentlich eine gute Nachricht. Andererseits sehen wir Bilder von Krankenwagen, die vor britischen Kliniken stehen, weil ihre Covid-Patienten nicht schnell genug aufgenommen werden können. Das wirkt, Burkhard Birke, wie ein Wettlauf gegen die Krankheit. Kann Großbritannien diesen Wettlauf noch gewinnen?
Das kann nur gelingen, wenn sich die Bürger ganz strikt an die Regeln halten, beziehungsweise wenn die Regeln verschärft werden. Die Regierung geht auch mit scharfen Strafen gegen Verstöße mittlerweile vor. Und glaubt man prominenten Virologen wie Professor Horby oder dem medizinischen Chefberater der Regierung, eben Chris Whitty, so könnten nämlich schon bei anhaltend hohen Infektionszahlen die Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen binnen 1-2 Wochen. Fast 55.000 neue Fälle und 563 Tote wurden heute gemeldet. Mehr als 32.000 Covid-Patienten waren gestern in England allein stationiert und die offizielle Zahl der Toten liegt bei 81.431. Andere behaupten, eigentlich liegt die Zahl sogar bei 95.000. In einigen Stadtteilen von London ist jeder 20. infiziert. Jetzt, um diese Risikogruppen und das medizinische Personal vor allen Dingen zu schützen, wird mit Hochdruck geimpft. Sie haben es erwähnt. Es sind 3 Impfstoffe zugelassen, mehr als in jedem anderen Land. Und die Regierung will 2 Millionen Menschen pro Woche wenigstens mit der Erstdosis impfen, damit dann Ende Februar oder Mitte Februar die 13 Millionen umfassende Risikogruppe und das medizinische Personal geschützt sind. Und heute Morgen wurden eigens 7 Mega-Impfzentren in Sportarenen oder ähnlichen Lokalitäten eröffnet in England. Und es wird darüber hinaus auch massenweise getestet.
Das Auftreten der neuen Virusvariante, die in Großbritannien sehr verbreitet ist, ist sicher einer der ganz wichtigen Gründe für die hohen Zahlen, aber wahrscheinlich doch nicht der einzige Grund. Was muss sich die Regierung von Premier Johnson an Kritik anhören?
Es ist sicher richtig, dass das mutierte Virus 70% ansteckender ist. Und dafür kann man natürlich der Regierung nichts vorwerfen. Aber man kann ihr vorwerfen, dass sie nicht genug dagegen tut. Boris Johnson muss sich nämlich ganz konkret vorwerfen lassen, dass er keine klare Linie verfolgt, zu unterschiedliche Regeln je nach Inzidenz eingeführt hatte und vor allem immer zu spät auf den Rat seiner wissenschaftlichen Berater gehört hat. Und immer wieder hat er in Anbetracht explodierender Infektionszahlen eine Kehrtwende vollzogen. Zuletzt vor einer Woche, als er die Schulen entgegen seiner noch am Tag zuvor bekräftigten ursprünglichen Absicht dann doch geschlossen hat. Das war sicher richtig, aber der Zickzackkurs, das verwirrt die Leute. Das höhlt die Glaubwürdigkeit aus und das führt einfach zur Missachtung der Vorschriften. Und jetzt wird über eine Verschärfung der Maßnahmen diskutiert, etwa die bislang bislang nur im öffentlichen Verkehr und Geschäften geltende Maskenpflicht auszuweiten, Kitas und Gotteshäuser endlich zu schließen, den Kontakt zu Personen aus fremden Haushalten ganz zu verbieten, auch beim Sport, und vielleicht sogar eine nächtliche Ausgangssperre einzuführen.
Seit dem Brexit sind keine 2 Wochen vergangen. Können Sie sich vorstellen, dass die britische Regierung nun EU-Regierungen um Hilfe bittet? Im Frühjahr waren ja zum Beispiel schwerkranke Patienten aus Italien, aus Frankreich in deutschen Kliniken behandelt worden.
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, eher nicht. Man wird versuchen, mit den sogenannten Nightingale Hospitals, das sind eine Art Notkrankenhäuser, die Situation zu meistern. Völlig ausschließen will ich es aber nicht, sollte sich die Lage extrem zuspitzen. Wobei die Briten ja beim Impfstoff auch immer betont haben, wie gut es sei, nicht mehr in der EU zu sein, da man schneller zugelassen und mit dem Impfen begonnen hatte.
Ich habe es kurz erwähnt, die neuen Handelsbestimmungen, die zwischen der EU und Großbritannien nun gelten, zwingen britische Händler offenbar zu einem sehr hohen bürokratischen Aufwand. Die verlangen jetzt sogar Nachverhandlungen mit der Europäischen Union. Wo liegen derzeit die größten Probleme?
Ganz klar in der Logistikbranche, bei Kleidung und bei Lebensmitteln, aber allen voran Fisch, denn zum einen sind ja Gesundheitszeugnisse fällig, etwa beim Fisch, zum anderen sind nur Waren von Zöllen befreit, die in Großbritannien hergestellt oder dort veredelt wurden. Viele Produkte wie Kleider von britischen Modeketten, die in Asien genäht werden, fallen dann eben nicht darunter, auch nicht Lebensmittel, die in der EU produziert wurden und in Großbritannien abgepackt werden. Und hinzu kommt dann noch, dass für alle Waren nun auf aufwendige Zollerklärungen und teilweise Zertifikate über Produktsicherheit nötig sind. Und das führt dann unter anderem dazu, dass etwa in Nordirland bei einer großen Warenhauskette Produkte einfach nicht mehr zu finden sind. Und momentan ist es im Grenzverkehr zwischen Dover und Calais noch saisonbedingt relativ ruhig. Auch haben sich natürlich die Händler mit Blick auf einen harten Brexit vorher noch mal eingedeckt. Aber die Bürokratie wird, und das hat auch Regierungsminister Gove zu verstehen gegeben, langfristig und mittelfristig zu Staus und Störungen führen, ganz abgesehen einmal von Corona. Denn Frankreich überlegt wohl offenbar nochmal die Grenze dicht zu machen.
Da kommt also noch was. Vielen Dank, Burkhard Böcke, für diese Informationen und Einschätzungen. Für uns in Deutschland mag es riskant wirken, wie auch einige italienische Regionen, lockert das kleine Großherzogtum Luxemburg mit dem heutigen Tag seine Corona-Schutzregeln. Kinder kehren in die Schulen zurück, Geschäfte dürfen unter strengen Hygienevorschriften wieder öffnen. Auch Sport zu treiben ist wieder möglich, genauso wie Kultur zu erleben. Kinos und Theater dürfen ihre Säle wieder öffnen. Aber all das geschieht nicht einfach so. Im Gegensatz zur deutschen Regierung ist sich die luxemburgische Regierung nämlich sicher, dass die aktuellen Infektionszahlen im Großherzogtum belastbar sind. Tonja Koch berichtet, dass die luxemburgischen Lockerungen im benachbarten Saarland trotzdem für Kritik und Unverständnis sorgen.
Vor Weihnachten hatte Luxemburg harte Maßnahmen verfügt, mit Kontaktbeschränkungen für den privaten Bereich, einer Ausgangssperre ab 9 Uhr abends und einem Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen. Diese Einschränkungen, die auch über Weihnachten und Silvester galten, hätten ihre Wirkung nicht verfehlt, sagte Premierminister Xavier Bettel am Freitag im Parlament.
Es war ein Engagement, Herr Präsident. Die Geholgenas eine Handbremse zu zeigen.
Wir haben die Handbremse gezogen und wir freuen uns über das Resultat, weil wir vor allem die Krankenhäuser entlasten wollten. Und das ist gelungen. Die Inzidenzzahlen sind um die Hälfte zurückgegangen und das ist ein Grund zur Freude.
Positivzahlen zu kriegen, soll nicht stark drüber freuen.
Allerdings verharren die Zahlen in Luxemburg auf hohem Niveau. Der Durchschnittswert derjenigen Menschen, die sich in den letzten 7 Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt noch immer knapp unter 200. Diese Werte sind auch das Ergebnis von nach wie vor intensiven Tests. Pro Tag suchen etwa 10.000 Menschen die Testzentren auf, deutlich mehr als etwa im benachbarten Saarland. Trotzdem sparte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans, CDU, nicht mit Kritik an der Corona-Strategie der luxemburgischen Regierung.
Ich halte das, um ehrlich zu sein, für verantwortungslos, bei solch hohen Virusinzidenzzahlen zu lockern, zumal man auch weiß, dass es enge Verknüpfungen zwischen Luxemburg und Großbritannien gibt, wo ja eben die neue Virusmutation grassiert und zu heftigsten Ausgangssperren im Moment führt. Ich glaube, das wird die Regierung überdenken müssen. Das ist eine echte Belastung in der Großregion.
Hans hatte sich vergangene Woche im saarländischen Rundfunk geäußert. Dort hielt auch der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn dagegen.
Kritik ist immer gut, aber einige dieser Kritikpunkte sind ein wenig mit den Haaren herbeigezogen. Also was London angeht, muss man Herrn Hans klar sagen, dass wir Testpflicht haben und dass hier überhaupt noch keine Probleme entstanden sind.
Darüber hinaus, so Asselborn, habe der saarländische Ministerpräsident sich auch nicht zu Wort gemeldet, als vor Weihnachten die Geschäfte in Frankreich deutsche Kunden zum Shopping-Erlebnis einluden.
Ich sehe nicht, dass Herr Hans einen Aufstand gemacht hat, als in Frankreich schon länger sind die Geschäfte wieder geöffnet, auch in Belgien sind die Geschäfte geöffnet. Ich sehe nicht, dass, wenn wir das machen, eine Provokation sein soll, denn die Regeln, was die Geschäfte angeht, sind wirklich viel strenger noch als in Frankreich.
Gerade vor dem Hintergrund einseitig von Deutschland verfügter Grenzschließungen gegenüber Luxemburg im Frühjahr, die zu erheblichen Friktionen geführt hatten, dürfe man nicht in alte Verhaltensmuster zurückfallen, warnte der Außenminister. Als Reaktion auf die Grenzschließungen hatte die saarländische Landesregierung damals einen gemeinsamen grenzüberschreitenden Pandemieplan angekündigt, aber bislang ist es bei der Ankündigung geblieben. Die Luxemburger starten also heute ihren Versuch einer begrenzten Öffnung. Cafés, Bars und Restaurants bleiben zwar geschlossen, aber der Handel darf die Türen wieder öffnen, ebenso Kultur- und Sporteinrichtungen. Und Luxemburg holt die Kinder in die Schulen zurück, denn diese brauchten dringend eine Perspektive, findet Regierungschef Xavier Bettel.
Wir sind also auch bewusst, dass Kanner an die Zukunft hier im Spiel stehen.
Wir sind uns bewusst, dass die Zukunft der Kinder auf dem Spiel steht und wir tragen Verantwortung für die Zukunftschancen künftiger Generationen, die darf man nicht übergehen. Schule muss funktionieren.
Zukunftschancen von den nächsten Generationen, an die kann ich nicht einfach auch hypothekieren.
Die neuen Regeln gelten bis Ende des Monats. Begleitet werden sie von einem nationalen Impfplan, eingeteilt in 5 Phasen. Zunächst werden das Personal von Gesundheits- und Pflegeberufen sowie die Bewohner von Altenheimen geimpft.
Ein Bericht von Tonja Koch. Grenzübergreifende Corona-Konzepte fehlen im Dreiländereck also noch immer. Norwegen kann tatsächlich stolz sein. Im vergangenen Jahr 2020 wurden dort erstmals mehr Elektroautos verkauft als Verbrenner- und Hybridfahrzeuge. Norwegen ist somit Weltspitze. Diese Nachricht hat uns vor kurzem erreicht und neugierig gemacht. Und es lohnt tatsächlich, sich den Sachverhalt genauer anzusehen. Denn einerseits wird die E-Auto-Politik nicht von allen Norwegerinnen und Norwegern getragen. Der Widerstand wächst sogar. Und andererseits sind klimafreundlich angetriebene Autos auch noch nicht die ganze Geschichte. Gunnar Köhne hat das für uns recherchiert.
An einem grauen Novembertag im Jahr 1995 trafen sich in der Hauptstadt Oslo ein paar Technikenthusiasten, um die norwegische Elektroautovereinigung zu gründen. Zu jener Zeit gab es in Norwegen gerade einmal einen kugelförmigen Elektro-Zweisitzer namens Pifco zu kaufen. Der blieb im Winter meist nach ein paar Kilometern liegen. Ganze 120 Exemplare wurden von dem heimischen Fabrikat gebaut. Elektromobilität galt damals auch in Norwegen noch als Phantasterei. Die Elektroautovereinigung wollte das ändern.
So explodierte Elbilsalge in Norge und Anteil Medlemmer.
Kurz vor der Jahreswende konnte der Verein stolz sein 25-jähriges Bestehen feiern. Norwegen ist mittlerweile weltweit Spitze in der Elektromobilität. Über 330.000 E-Autos rollen inzwischen auf den Straßen zwischen Skagerrak und Nordkap. Anfang vergangener Woche gab die Straßenverkehrsbehörde des Landes bekannt, dass die 50%-Hürde geknackt worden sei. Jedes zweite Auto ist also ein reiner Stromer. Dazu kommen Hybrid-Pkw mit einem Anteil von 29%. Auf der Jubiläumsveranstaltung der Elektroautovereinigung zählt der Verkehrsforscher Lasse Friedström die Gründe für den Erfolg auf. Wir haben den Umstieg auf das Elektroauto kompromisslos über eine Abgabenpolitik gesteuert. Statt E-Autos zu subventionieren, haben wir Diesel- und Benzinautos teurer gemacht. Für einen Pkw gibt es in Norwegen Dutzende Steuern und Abgaben. Und nahezu alle sind gekoppelt an die CO2-Emissionen des betreffenden Modells. Selbst die Mehrwertsteuer. Dennoch ist ein Tesla oder ein Elektroaudi für weniger Wohlhabende selbst in Norwegen immer noch unerschwinglich. Von der Verbitterung der verbliebenen Diesel- und Benzinautobesitzer über die wachsenden Abgaben profitiert die Volksaktion gegen Mautgebühren. Eine vor 2 Jahren gegründete Protestbewegung gegen die zahllosen Mautstationen, an denen die Autofahrer vor allem auf ihrem Weg in die norwegischen Innenstädte zur Kasse gebeten werden. E-Autobesitzer bezahlen jeweils die Hälfte. Die populistische Volksaktion errang bei den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr in einigen Städten aus dem Stand über 20% der Stimmen. Dennoch, die konservative Regierung glaubt, dass ein wichtiges Ziel erreicht werden kann. Bis 2025 sollen Autos mit reinen Verbrennungsmotoren von norwegischen Straßen verschwinden. Auch Therese Woie von der norwegischen Umweltschutzorganisation Natur und Jugend ist zufrieden mit dem E-Auto-Erfolg, nicht zuletzt, weil die Autos ausschließlich mit grüner Energie aus Wasserkraft geladen werden. Aber in Norwegens Klimapolitik steht dieser Erfolg unserer Ansicht nach ziemlich alleine da. Denn wenn man sich unsere CO2-Emissionen anschaut, dann fällt auf, dass wir das, was wir mit den Elektroautos an CO2 eingespart haben, in anderen Bereichen zusätzlich in die Luft pusten. Vor allem in der Industrie und im Energiesektor. Die konservative Regierung unter Ministerpräsidentin Erna Solberg hat dennoch in der vergangenen Woche bekräftigt, dass sie an ihren Zielen festhält. Bis 2030 Halbierung der Emissionen und bis 2050 Klimaneutralität. Damit unterscheiden sich die norwegischen Klimaziele allerdings nicht von jenen der Europäischen Union, sagt Therese Woie. Gleichzeitig habe das Land ein Glaubwürdigkeitsproblem wie kein zweites in Europa. Wir wollen ein Vorbild sein, aber wir sind nicht bereit, unsere Öl- und Gasförderung zurückzufahren. Im Gegenteil, noch nie wurden so viele Ölbohrlizenzen vergeben wie 2020. Wenn Norwegen wirklich einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise leisten will, dann sollte es einen Plan zur Beendigung seiner Ölförderung beschließen.
Informationen von Gunnar Köhne. Seinen Beitrag finden Sie wie alle Beiträge dieser Sendung über unsere Website deutschlandfunk.de. Dort auch Hinweise zur Deutschlandradio-App. Evangelisches Zölibat. Was es mit der protestantischen Bruderschaft im Kloster Triefenstein in Unterfranken auf sich hat, das hören Sie gleich in Tag für Tag mit meiner Kollegin Monika Dietrich. Und vorher hören Sie noch die Deutschlandfunk-Nachrichten. Soweit Europa heute mit Gerwald Herter. Danke für Ihr Interesse. Schönen Tag mit unserem Programm.